Wie kann das Schreiben helfen, Identitätskonflikte zu verarbeiten und neue Perspektiven auf sich und die Welt zu gewinnen? Und wie beeinflusst vielleicht auch die eigene Identität den kreativen Schreibprozess? Um diese Fragen zu beantworten, haben wir Shada Basia in unsere heutige Podcast-Folge eingeladen. Hallo Shada!
Hallo!
In dieser Folge möchten wir über ihren Roman Drei Kameradinnen sprechen. Ihr Roman hat es 2021 auf die Longlist des Deutschen Buchpreises geschafft. Und dieses Jahr wurde es im Rahmen des Projekts Mannheim liest ein Buch zum Buch der Stadt gekürt. Drei Kameradinnen spricht zentrale gesellschaftliche Themen an, die uns alle betreffen. Es erzählt von drei jungen Frauen, die in ihrer Welt ständig unter Generalverdacht gestellt werden. Dabei stehen die bedingungslose Solidarität und die Überlebensstrategie von Saya, Hani und Kasi im Fokus. Wir möchten mit der Autorin gemeinsam in das Thema Literatur und Identität eintauchen. Heute geht es darum, wie Literatur den Blick auf unsere Welt verändern kann und wie sie uns dazu anregen kann, uns selbst und unsere Identität zu hinterfragen.
Hallo auch von meiner Seite. Vielen Dank, Shada, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns zu sprechen. Wir finden dein Buch wirklich spannend und haben auch direkt einen Haufen Fragen mitgebracht. Die erste Frage ist, was hat dich denn überhaupt dazu inspiriert, dieses Buch zu schreiben?
Ich glaube, es war so eine vage Erinnerung daran, was mich immer inspiriert hat, nämlich viele verschiedene Geschichten, ob das jetzt Bücher waren oder Filme oder Serien, in denen es im weitesten Sinne um sowas wie Frauenfreundschaft ging oder um Schwesternschaft. Also diese Art von Geschichten, in denen wir eine Figurenkonstellation haben von unterschiedlichen, komplexen Frauenfiguren oder Mädchenfiguren. Was passiert, wenn die zusammenkommen? Was für einen Austausch haben die? Was für eine Art von Reibung passiert? Welche Art von Sicherheit geben sie einander? Ich glaube, das hat mich eigentlich von klein auf immer sehr gefesselt und ich habe mir das einfach mehr gewünscht. Und man sucht sich natürlich auch Themen aus, über die man gerne schreiben möchte, was nicht heißt, dass es Wohlfühlthemen sind, aber es müssen ja Themen sein, die einen so packen, dass man sich mit denen über den Zeitraum des Schreibens hinweg auch beschäftigt. Und das war so eins für mich. Also das war die Inspiration.
Jetzt gibt es in deinem Roman ja keinen konkreten Handlungsort. Warum ist das so und warum gibt es keine Herkunftsmarke bei den Figuren?
Ich glaube, die einfachste, simpelste Antwort ist zu sagen, weil es nicht wichtig ist. Es gibt der Geschichte keinen informativen oder emotionalen Mehrwert, wenn wir die Informationen haben. Es beschreibt auch die Figuren nicht mehr. Es ist manchmal hilfreich, wenn es zum Beispiel um einen historischen Kontext geht oder um wirkliche Geschehnisse und so weiter. Es ist manchmal notwendig. Ich habe mich darauf verlassen, dass Leute, die das Buch lesen, das Deutschland der Gegenwart kennen und deswegen auch die Anlehnungen irgendwie einordnen können. Also beispielsweise auch die rechtsterroristische Gruppe, die genannt wird, ist so, gibt es real so nicht oder gab es nicht, aber die Anlehnungen an den NSU zum Beispiel sind sehr klar. Und so habe ich es mir auch so ein bisschen mit der Stadt gedacht. Also ich dachte, ich glaube, man findet Hinweise, welche Stadt es sein könnte, aber wenn jemand eine ganz andere Stadt darin sehen will, und ich habe wirklich verschiedene Möglichkeiten von Lesenden gehört, die sich sicher waren, das spielt aber in Hamburg, die sich sicher waren, das ist aber das Ruhrgebiet und so weiter. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Es gibt den Lesenden irgendwie so eine Freiheit, sich das einfach so vorzustellen, wie sie es möchten. Und der Geschichte gibt es, glaube ich, so eine Art von Allgemeingültigkeit, weil es allgemeingültige Themen sind, die da verhandelt werden. Diskriminierungen sind keine Einzelfälle, sodass wir sagen könnten, ach so, ja, die Figur, die aus da und da kommt, die hat das erlebt. Sondern es sind einfach große Phänomene, die ganz unterschiedlichen Personen passieren. Und dass die Stadt nicht genannt wird, habe ich mir ehrlich gesagt auch zu Großteil bei Erich Maria Remarque abgeschaut, weil sein Roman Drei Kameraden so mein Initiationsmoment war, diesen Text zu schreiben.
Okay, ich erwische mich da auf jeden Fall auch bei wieder, weil ich hatte definitiv auch einen Handlungsort vor Augen. Ja, du hast gerade schon von Leserschaft gesprochen. Gab es denn für dich ein Zielpublikum?
Nein, also ich ich glaube, es würde mich beim Schreiben sehr hemmen, wenn ich mir jetzt eine Gruppe vorstelle. Also ich glaube, es wäre für meine Kreativität der Tod, wenn ich so fast ja schon marktanalytisch daran gehen würde. Also für mich funktioniert es nicht. Wahrscheinlich auch, weil man in den Anfängen des eigenen Schreibens ja noch gar nicht richtig weiß, kriegt es überhaupt mal jemals ein Publikum? Und diese Unschuld, nenne ich es mal, die versuche ich mir beizubehalten. Also ich will gar nicht in die Falle geraten zu denken, ich wüsste, für wen ich das schreibe, weil ich glaube, es kann nur schief gehen. Und deswegen kann ich einfach nur von mir ausgehen. Man ist ja als Autorin immer auch leidenschaftliche Leserin. Also immer auch, nehme ich zurück, weiß ich nicht, wie es bei anderen ist, aber ich weiß, ich bin Autorin, weil ich leidenschaftliche Leserin bin. Und die Ansprüche, die ich an Bücher erhebe, die ich öffne, denen ich meine Zeit schenke, die erhebe ich natürlich auch auf Texte, die ich selber schreibe. Also insofern bin ich mein Zielpublikum und alle anderen sind herzlich eingeladen mitzumachen. So.
Jetzt wollen wir natürlich auch noch mal ein bisschen über den Inhalt deines Buches sprechen. Was sofort ins Auge sticht, sind natürlich diese starken Figuren. Einmal Saya, die ständig mit ihrer eigenen Wut kämpft und ihren harten Aussagen, die uns irgendwie an uns selbst zweifeln lassen und uns auch kalt berühren. Oder eben auch Kasi, die irgendwie zwischen den Welten hin und her gerissen scheint. Jetzt hast du eben gesagt, es gibt kein richtiges Zielpublikum. Aber an wen richtet sich denn Kasi in ihrer Erzählung?
Ja, definitiv. Also Kasis AdressatInnen, die kennt Kasi auch sehr, sehr gut. Also da geht es klar sozusagen um die weiße Mehrheitsgesellschaft. Also sie adressiert auch keine Menschen, von denen sie denkt, die kennen ja meine Erfahrungen, die wissen, wovon ich spreche. Sondern sie adressiert vielmehr die, von denen sie ausgeht, die lesen in Saya jetzt sofort die Täterin rein. Sie kennt die Klischees, die diese Leute haben. Und insofern ist ihr Text schon noch sozusagen eine Umkehr der Machtverhältnisse. Sie ist die Erzählerin, sie ist die Mächtige. Also das ist so der Modus, den sie hat. Und das habe ich beim Schreiben natürlich in Kauf genommen, dass dadurch, dass meine Figur ein Publikum adressiert, sich natürlich auch Überschneidungen ergeben mit realen Personen, die das Buch lesen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Menschen es so eins zu eins sehen. Also auch professionell Rezensierende reden davon, dass die Autorin ihr Publikum beschimpft. Das ist, finde ich, ein irritierender Blick auf ihre Literatur. Naja, aber damit muss ich leben und damit kann ich auch ehrlich gesagt ganz gut leben.
Okay, verstehe. Du hast gerade gesagt, die Leute verstehen das so eins zu eins. Was hast du dir denn eigentlich so bei deiner Figurenkonstruktion gedacht?
Ich glaube, dass die irgendwie sehr natürlich gewachsen sind. Also die Figuren habe ich mir nicht vorher so konstruiert. Ich habe die nicht einzeln, wie man das ja irgendwie wahrscheinlich im Film oder so macht, ne? Einzelne Figuren zu konstruieren und die dann in die Welt zu schicken, von der man schon weiß, wie sie aussehen soll. So schreibe ich tatsächlich nicht, sondern ich habe eher so ein Grundgefühl, was die Figur angeht. Und dieses Grundgefühl schicke ich in eine Szene. Also bei den drei Kameraden nehmen diese drei Personen aufs Dach zu setzen, sich in der Situation zu befinden, in der sie einander wieder treffen und einfach zu sehen, worüber unterhalten die sich, wie reden die miteinander und darüber entwickeln sich die Figuren. Also ich könnte es natürlich auch, das mache ich ehrlich gesagt auch oft, esoterischer formulieren und sagen, die Figuren stellen sich mir vor, ich weiß selber gar nicht, wer die sind und die kommen. So fühlt es sich ehrlich gesagt auch an, aber die richtigere Formulierung wäre wahrscheinlich zu sagen, ich entwickle sie erst beim Schreiben. Und da muss ich natürlich an vielen Stellen einfach nochmal Entscheidungen treffen. So, beispielsweise, ich habe eine Figur wie Saya, ist jetzt einfach nur als Beispiel gedacht. Da muss ich an irgendeinem Punkt entscheiden, und wie gewalttätig ist diese Figur? Würde sie wirklich jemandem was antun oder nicht? Und wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, dann muss ich natürlich irgendwie manchmal nochmal die letzten 100 Seiten daraufhin überarbeiten. Ist das plausibel? Ist das irgendwo schon angedeutet oder nicht? Also all diese Dinge, die muss man natürlich nochmal mit sehr viel mehr Konzentration und irgendwie Wissen machen, aber das Allermeiste läuft intuitiv.
Was mich jetzt auch noch brennend interessieren würde, du hast gerade gesagt, dass es laut verschiedenen Rezeptionen heißt, dass Kasi die Leute da draußen quasi beschimpft. Aber mir ist ja auch irgendwie diese direkte, fast wütende Sprache sofort aufgefallen. Welchen Stellenwert hat die Wut in der Literatur denn für dich? Und warum hast du dich für diesen Stil entschieden?
Also ich glaube, dass es das ehrlichste und das realistischste Gefühl ist, mit Blick darauf, was sie erzählt. Weil das, was sie erzählt, ist schon ziemlich harter Tobak. Also der Brand, die Freundin, die inhaftiert ist, die Situation des Rechtsterrorismus, das und der Alltag, der von Diskriminierung geprägt sind. Also ich wüsste gar nicht so richtig, was für ein Gefühl ich da jetzt plausibler hätte erzählen können, was auch einen Erzählanlass hergibt. Also wenn wir jetzt sagen, sie rutscht daraus in Lethargie und Depression, dann wäre das auch glaubhaft. Das ist aber in der Regel nicht die Stimmung, aus der heraus jemand erzählt oder aus der interessante Texte entstehen. Das heißt, es ist immer so eine zweischneidige oder beidseitige Entscheidung eigentlich, ob man, wie plausibel ist es für den Text und wie interessant macht es den Text oder wie sehr reizt mich das, das zu schreiben. Und insofern, ich fand es nur logisch, dass sie wütend ist. Und ich wollte, dass es irgendwie so eine Art von Geschwindigkeit hat. Also ich wollte, dass es irgendwie auch eine Art von atemloser Text ist, der da entsteht, dass es eine Wucht hat und dass es eine Stärke hat. Weil es natürlich auch schnell passiert, wenn man aus der Perspektive von Minderheiten schreibt. Und ich meine das nicht als Kritik, aber ich glaube, dass das das ist, was ich nicht wollte, dass es so eine Opferhaltung hat. Und die ist manchmal auch berechtigt und so weiter. Also ich habe da überhaupt nichts dran auszusetzen, aber das wollte ich nicht. Ich wollte die Art Text, die eher, eher mit Stärke fungiert. Und Wut ist ja auch eine Emotion, aus der heraus Produktives entstehen kann. Also Wut ist nicht per se destruktiv und zerstörerisch, sondern Wut kann auch der Antrieb sein, aus dem etwas Neues entsteht.
Jetzt ist Identität ein Thema, das immer häufiger auch von AutorInnen bearbeitet wird. Und das ziemlich erfolgreich, wenn man sich mal in den letzten Monaten und Jahren die Bestsellerlisten angeschaut hat. Dabei stellt sich für uns jetzt die Frage, wie bist du auf das Thema rassistische Gewalt gekommen? Hast du dich schon früher damit beschäftigt?
Das ist was, wo ich so denke, also ich kam nicht drum rum, mich damit zu beschäftigen. Die sogenannte Selbstenttarnung des NSU und das Wissen um Mölln, um Solingen, um Rostock-Lichtenhagen. Also ich bin mit all diesen Sachen aufgewachsen. Auch wenn ich Eltern hatte, die mir davon nichts erzählt haben, die eher bemüht waren, dass ich das nicht mitbekomme, ist das für mich, wenn ich daran denke, wie ist ein, ich bin Ende der 80er Jahre geboren, wie ist ein Aufwachsen in der Bundesrepublik gewesen in dieser Zeit, dann würde ich sagen, zum politischen Zeitgeschehen hat das definitiv gehört. Und es macht ja auch was mit dem Sicherheitsempfinden von Menschen. Wie geschützt fühlen sie sich, wenn sie durch ihren Alltag gehen? Wie geschützt fühlen sie sich von staatlicher Seite? Und da gab es für mich viele Gründe, Zweifel daran zu haben. Also insofern war das immer was, was mich beschäftigt hat. Auch sozusagen die Trauer um die Ermordeten. Was jetzt nicht heißt, also keine institutionalisierte Trauer, sondern das Wissen darum, es wurden Menschen ermordet, ich war mit gemeint oder meine Familie war mit gemeint und das macht etwas mit mir. Das ist, glaube ich, etwas, was sehr viele Menschen, die von Rassismus betroffen sind und in Deutschland leben, sehr gut kennen. Eine indirekte Identifikation mit den Ermordeten oder mit ihren Angehörigen. Und ich wusste nicht, dass das Thema von drei Kameradinnen werden wird. Es war eher was, was unumgänglich war. Ich hatte Saya mit allem, was sie mitbringt. Ich hatte eine deutsche Gegenwart mit allem, was die mitbringt. Und deswegen war das nur folgerichtig, dass rechter Terror da auftauchen muss. Mir wäre es vorgekommen, wie eine Lüge über die deutsche Gegenwart zu schreiben. Eine von Rassismus betroffene und rassismuskritische Figur und dann auch noch mehrere davon zu haben und dann so tun, als gäbe es das nicht.
Du hast ja gerade schon von persönlichen Ereignissen in deinem Leben erzählt, die dich auf jeden Fall beeinflusst haben. Gibt es in dem Buch ein konkretes Beispiel, das du genauso erlebt hast oder wo diese Gewalt, die du eben beschrieben hast, besonders prägnant ist?
Ja, also wahrscheinlich, ich zögere gerade, weil ich sehr viele Szenen sofort vor Augen habe und eher überlege, welche ist aber ein griffiges Beispiel. Vielleicht bleiben wir gehen wir zu der Szene, in der Saya bei ihrem ersten Freund auf einer Familienfeier eingeladen ist, ne, bei Leo und sie ist ganz aufgeregt und sitzt da und wird verwechselt. Ne? Also die Tante kommt irgendwie und ordnet Leo automatisch dem anderen Mädchen zu, das neben ihm sitzt, das sie nicht kennt, weil es ein weißes Mädchen ist. Und daraufhin eben natürlich auch die drei Kameradinnen sehr darüber diskutieren, inwiefern das jetzt eine rassistische Erfahrung gewesen sein könnte, inwiefern das etwas war, was einfach nur passiert, weil das Menschen immer passiert. Und ich glaube, das ist sowas, wo ich jetzt sagen würde, also ich habe so eine Situation so nicht erlebt, ich war auch bei so einer Situation nicht dabei, aber ich kenne das Konzept, sehr genau, dass bestimmte Menschen zusammen gedacht werden in der ersten Annahme und bestimmte Menschen man gar nicht auf die Idee kommt, dass man die zusammen denken könnte. Das ist der Mechanismus und das ist eben die Szene, die es dann geworden ist.
Jetzt stehen deine Protagonistinnen oft zwischen verschiedenen Identitäten und Kulturen. Inwieweit siehst du das Schreiben hier als Mittel, um Identitätskonflikte zu erforschen?
Oh ja, also erforschen finde ich einen schönen Begriff in dem Kontext, weil das ist ein Erforschen. Es gibt ja auch in dem Roman wenige Figuren, denen irgendwie uneingeschränkt Recht gegeben wird. Also nehmen wir mal sowas wie Rechtsterrorismus raus. Also wenn Saya irgendwie Streit mit Kasis Mitbewohner hat und irgendwie sagt, warum rennt der Oberkörper frei rum, dann gibt es einen Teil in Kasi, der da mitgeht und auch einen Teil in Kasi, der sagt, ja und so what? Also so diese Tatsache, dass wir manchmal Reibungen haben und die auch völlig zu Recht haben und auch völlig zu Recht benennen und trotzdem im nächsten Schritt einander nicht verteufeln müssen. Also für mich ist das schon was ich versuche rauszufinden. Also gerade in Zeiten, in denen das meiste Lesen, was wir alle wahrscheinlich machen, nicht das Lesen von Romanen ist, sondern eher das Lesen von dem, was Social Media hergibt. Und Social Media sehr klare, vereinfachte Wege hat zu sagen, wer schuld ist und wer böse und wer was gemacht hat. Es ist ja was wir trainieren müssen tatsächlich und uns vornehmen müssen, sozusagen Grautöne zu sehen. Und wenn man eine Szene schreibt, die aus mehr als zwei Personen besteht und man sie nicht ganz simpel und ganz plump halten will, dann ist man immer auf der Suche nach Grautönen. Und das ist so das, was ich am Lesen mag und auch das, was ich am Schreiben mag, dass man Wege findet, Figuren zu verstehen, denen man nicht zustimmt. Ich stimme, glaube ich, den allermeisten Leuten nicht zu, aber ich versuche es trotzdem zu verstehen, um dann zu wissen, was ich da ablehne.
Ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, das Gespräch war wirklich aufschlussreich. Mir sind so viele Aspekte klar geworden, über die ich vorher überhaupt nicht nachgedacht habe. Wir haben aber trotzdem noch ein paar Fragen an dich. Glaubst du, dass Literatur helfen kann, das gesellschaftliche Verständnis von Identität zu erweitern und zu vertiefen?
Ja, das kann man definitiv so sagen. Das finde ich schon eine sehr gute Art, das zu formulieren. Und würde aber auch ergänzen, dass es, wenn wir jetzt von der Gefühlsebene weggehen, tatsächlich um Mechanismen geht. Also es ist natürlich ein sehr technischer Begriff, aber Menschen funktionieren einfach sehr häufig nach ähnlichen Mechanismen. Und das ist sowas, also ich kann sehr viel im Alltag beobachten, wer geht beispielsweise im öffentlichen Nahverkehr mit wem wie um. Und da sehen wir Hierarchien. Wir sehen, wer redet, auch wenn wir alle nur im Bus sitzen und alle nur oder stehen, alle nur irgendwie Busfahrende sind, ja, also gleicher kann man nicht sein, dass wir auch da sehr genau am Verhalten von Menschen erkennen, was für eine Art von Hierarchie wir in der Gesellschaft haben. Wer weist wen zurecht? Wer hat die Stimmung im Bus in der Hand, wenn es um Auseinandersetzung geht und so weiter? Und das sind die Mechanismen, die ich meine. Die beobachte ich, unabhängig davon, ob mir etwas Unangenehmes passiert oder jemand anderem. Und diese Mechanismen übersetze ich in Szenen, die ich mir dann ausdenke, mit Figuren, die ich mir ausgedacht habe.
Für dich persönlich und auch vor dem Hintergrund, was du uns jetzt alles Spannendes erzählt hast, fehlt für dich etwas in der Buchrezeption, was noch nicht besprochen wurde?
Ja, ich glaube, was meinen Autorinnen denken sehr vermisst, ist sowas wie, wie erzählt man machtkritisch? Also ich habe das Gefühl, weiß ich nicht, dann wurde in den Rezeptionen irgendwie benannt oder in den Rezensionen wurde benannt, dass sie eine unzuverlässige Erzählerin ist oder dass sie ihr Publikum anpöbelt. Diese Sachen waren schon sehr klar, das sind aber ja die offensichtlichen Sachen. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist, dass jemand, der nicht ich ist, sozusagen beschreibt, was das mit dem Stoff des Romans zu tun hat. Also es ist ja nicht eine Entscheidung aus Jux und Dollerei, sondern es ist ja auch eine, die man trifft, weil der Stoff eben genau das mitbringt, nämlich eben die Tatsache, dass Menschen aus Minderheiten in der Regel nicht die Deutungshoheit haben und dass auch das Sprechen von Rassismus immer ein Sprechen ist, das in einem Raum stattfindet, in dem die lautesten Stimmen sagen, stell dich nicht so an und Das ist Zufall und das sind Einzelfälle, also in denen Rassismus geleugnet wird oder andere Diskriminierungen im Grunde geleugnet sind. Wir sind bei Erfahrungen und bei Strukturen, die vollkommen selbstverständlich da sind, immer noch in einer Diskussion darüber, ob es sie denn gibt. Und das macht das Schreiben darüber schwer, weil ich mich auf meinen Resonanzraum ja verlassen können muss. Und das kann ich im Moment nicht, weil die Diskussionen einfach immer noch anhalten. Und deswegen muss es literarische Wege geben, trotzdem bestimmte Geschichten zu erzählen. Und bei mir war es eben diese Erzählerin, die so übermächtig irgendwann wird, die vollkommen größenwahnsinnig wird, die aus einem unzuverlässigen Erzählen auch noch ein allwissendes Erzählen macht. Ja, also es ist ein Spiel mit diesen Erzählinstanzen, die wir aus dem traditionellen Roman kennen. Und da habe ich mir natürlich irgendwie erhofft oder gewünscht, dass das in Rezensionen einen Platz bekommt, weil ich habe mir ja was dabei gedacht und hätte es ja auch sehr viel simpler machen können. Also diese Überlegungen sind komplex, aber ich glaube, dass solange Rezensionen mehrheitlich von Menschen kommen, die sich nicht mit Machtkritik beschäftigen, denen natürlich auch überhaupt nicht auffallen kann, wie eine literarische Umsetzung von Machtkritik aussieht. Aber das sind alles Sachen, die sich, glaube ich, einfach auch stark verändern. Und ich glaube, dass Rezensionen von Frauen zu dem Roman zum Beispiel oft einfach andere waren als die von Männern, weil sie einfach vieles darin von sich kennen, von ihrem Alltag kennen. Rezensionen von migrantisierten Frauen sich auch nochmal unterschieden haben und so weiter. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass Literaturkritik unabhängig von diesen identitätspolitischen Kategorien funktionieren würde.
Und jetzt noch mal zum Abschluss. Gibt es irgendetwas, was du deiner Leserschaft noch mitgeben möchtest?
Ganz viele verschiedene Dinge, natürlich. Ich glaube, das ist also eigentlich ein sehr klarer Auftrag, den der Text, glaube ich, hat, nämlich beschäftigt euch mit rechtem Terror, unabhängig davon, ob er euch adressiert als nicht weiße Person oder als migrantisierte Person oder ob er euch adressiert, beschäftigt euch damit, weil der Staat schützt uns nicht. Und wenn wir die Dinge nicht sehr genau wissen und nicht immer wieder darauf aufmerksam machen und nicht die Angehörigen, die ja sehr politisch aktiv und hörbar sind, unterstützen, dann passieren diese Dinge immer und immer wieder. Also das ist, finde ich, ein sehr klarer politischer Appell, der so natürlich nicht im Roman steht, aber bei dem ich mir denke, das könnte eine der Konsequenzen sein, die man zieht, wenn man den Roman liest. Aber das ist eine von sehr vielen. Also ich glaube, dass der Roman sehr unterschiedlich politische Themen transportiert, sodass man eigentlich aus jedem davon, ob das jetzt irgendwie Sexismus oder Klassismus oder ja, irgendwie aufwachsen in einer prekären und abgehängten Gegend, also all diese Themen könnte man am Ende runterbrechen auf eine Message, glaube ich. Ich habe so auch mit Blick auf das politische Klima das Bedürfnis, den Fokus auf Rechtsterrorismus und fehlenden staatlichen Schutz zu lenken.
Vielen Dank an Shada Basia für das Gespräch. Sie hat mit uns über Identität und Literatur gesprochen. Basias Figuren kämpfen mit ihren eigenen Vorstellungen von Heimat, Zugehörigkeit und Selbstfindung. Und genau diese Themen, finden wir, sprechen uns alle an. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, wie formen uns die Geschichten, die wir lesen, und welche Geschichten erzählen wir eigentlich selbst von uns? Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Die Stimmen, die ihr eben neben Shader gehört habt, waren die von Sophie Wolke und mir, Ann-Christine Bonnenkamp.